Hallo, liebe Zuhörer und herzlich willkommen beim TV Serienstars Podcast. Ich bin der Dominik und am anderen Ende der Leitung befindet sich wieder mal der...
Ja, Pferdi, hier ist der Sebastian.
Wow. Sebastian, im Vorgespräch habe ich gerade gesagt, keine Einleitung. Und dann, dann haust du gleich sowas raus.
Naja, ja, gut. Wir wollen uns doch an die Lokalität anpassen, oder?
Jei. Bevor wir da einsteigen gleich, habe ich noch eine andere Frage an dich, Sebastian. Was war eigentlich los? Ganz ehrlich, was war los die letzten Wochen bei uns? Wir nehmen diese Folge jetzt hier Anfang Januar auf. Die letzte Folge, die Nummer 8, haben wir Anfang November aufgenommen. Wir haben da irgendwie eine kleine Lücke in unserer Vita und ich glaube, wir sind den Zuhörern mal kurz ein bisschen schuldig, was da passiert ist.
Ja, das ist, wir sind antizyklisch krank geworden voneinander. Wir hatten eigentlich uns überlegt, die Folge kurz vor oder so ein bisschen vor Weihnachten aufzunehmen, dass wir sie dann auch an Weihnachten raushauen könnten. Dann war jedoch ich erst einmal krank und als ich dann genesen war, hat es dich erwischt gehabt. Was aber nicht daran lag, dass wir uns irgendwie getroffen hätten und irgendwelche Tröpfchen ausgetauscht hätten oder sowas. Das sind wir
bitte.
Das sind wir Moment. Komplett unabhängig voneinander sind wir krank geworden.
Ja. Das stimmt allerdings. Mich hat es zweimal erwischt sogar und zwischendurch hatte ich auch keine Zeit für die Recherche. Ich hatte ja so ein bisschen gesagt, boah, ich brauche noch mal ein bisschen und dann hat es mich noch mal gerissen und irgendwie hat es dann nicht sein wollen.
Ja, und dann war ja auch Weihnachten und Silvester, da ist man ja auch nicht unbedingt zu Hause, um dann auch einen Podcast aufzunehmen.
Ja, es war auf jeden Fall super schade, weil gerade so zum Jahresausklang, da ist es ja eigentlich immer ganz schön und das hatten wir ja auch vor, auch nochmal vielleicht so eine kleine Laberfolge und sowas zu bringen, so einen kleinen Jahresrückblick und einen Ausblick. Ausblick machen wir ja vielleicht dann noch, ich verspreche jetzt mal nichts, aber schade, dass es nicht funktioniert hat. Aber jetzt haben wir es wenigstens geschafft und wir hoffen, dass das jetzt wieder ein bisschen regelmäßiger läuft, ne?
Ja, genau.
Okay, schön. Sonst gibt es, glaube ich, nichts im Vorfeld zu sagen, oder?
Ich wollte dir eigentlich nur noch was Kurzes erzählen, was dich vielleicht interessieren würde. Ein Bekannter von mir, der benutzt uns als Einschlafhilfe für seine 2-jährige Tochter.
Ist das ein Lob oder ist das?
Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wird da unsere Folgen wohl hin und wieder dann anstatt eines normalen Buches, dass er dann ein Buch vorliest oder Musik vorspielt, wird unser Podcast eingelegt und die kleine Tochter dann zu Bett gebracht.
Das hört man ja öfters, dass Podcasts und oder auch Hörspiele als Einschlafhilfe genommen werden. Nicht, dass ich das machen würde regelmäßig. Aber Sebastian, das liegt natürlich an deiner wunderbaren Märchenonkelstimme.
Na, ich glaube eher, das ist das Thema, über das wir reden, ist vielleicht für ein 2-jähriges Kind, wenn wir so ruhig und besonnen über diese Themen reden.
Genau, so gesetzt am Kaminzimmer, im Kaminzimmer ja. Das Gespräch, ja.
So halt, als wenn wir so das literarische Quartett der Fernsehserien wären, aber zu zweit. Okay, das war jetzt ein bisschen hochgegriffen.
Das ging jetzt auch völlig nach hinten.
Okay, ich glaube schon, ja.
Literarisch, Quartett, zu zweit, das passt alles nicht. Oh, das fängt ja schon mal wieder großartig an, herrje. Aber ich habe es
ja nicht. Ich glaube, ich will davon ein bisschen ablenken von der Folge, weil ich bisschen Angst jetzt vor der Folge habe. Also Angst ist vielleicht das falsche Wort, aber...
Sebastian, das hast du schon bei der Baywatch-Folge gesagt. Und ich finde es nicht gut, wie du mit meinen Vorschlägen hier umgehst. Ja,
ich weiß auch nicht, woran das liegt. Ob das einfach so eine innere Hass auf dich ist, dass wenn du was aussuchst, dass dann ich sage, dann, nee, das kann nicht sein. Oder ob das wirklich an den Folgen
ja,
liegt.
Ja, der Dominik, der hat eh immer nur Mist und was der vorschlägt, ist eh blöd. Klar,
genau.
kann ich verstehen. Gut, worüber reden wir heute? Dann hau mal raus.
Wir reden über Pumuckl, das rothaarige Monster. Damit meine ich nicht das rothaarige Monster von El Bundy, sondern halt der kleine Kobold aus München.
Puh, an dieser Stelle kurz nochmal so ein Drumroll einspielen. Ja, Meister Eder und sein Pumuckl. Genau, wir haben gedacht, nachdem wir jetzt schon einige US-Serien gebracht haben und so ein bisschen Querbeet-Comedy- und Action-Serien hatten und beim letzten Mal ja eine britische Serie besprochen haben mit Robin Hood, dachten wir, wir probieren es mal tatsächlich mit einer deutschen Fernsehserie und dann da auch mit einer, die die meisten Zuhörer hoffentlich, sofern sie Kinder der 80er sind, kennen, beziehungsweise auch, wenn man da ein bisschen später zum Fernsehen gekommen ist, wurde ja oft wiederholt, vielleicht auch noch im Begriff ist. Ja, das kleine rothaarige Monster. Wie kommst du auf Monster? Also, der ist für mich alles, aber kein Monster.
Naja, also er geht mir schon tierisch auf die Nerven.
Auf die Nerven, okay. Ja, besprechen wir mal. Ich habe da auch so eine relativ starke Meinung zu dieser Figur. Aber alles der Reihe nach. Wir wollen in erster Linie über die Serie reden aus den 80ern, also Meister Eder und sein Pumuckl, 52 Episoden in zwei Staffeln. Das war, ich glaube, 81 und 87 in dem Dreh.
Also die erste Folge wurde ausgestrahlt 1982 im September und lief dann die erste Staffel mit den 26 Folgen bis 1983 und die zweite Staffel ging dann 1988 wieder los und ging bis 1989, was aber auch daran liegt, dass die Serie jeweils für eine Staffel insgesamt 5 Jahre Produktionszeit hatte.
Genau, lange, lange Nachbearbeitung, Post-Production, sagt man ja so quasi. Und es ist die Serie, die wir jetzt meinen, ist die mit dem Hans Clarin, der die Stimme vom Pumuckl eben spricht. Stimme spricht, ja. Und der Meister Eder wird von, wie sprichst du den Namen aus? Allein der Name ist schon so urbayerisch.
Ja, also Gustl kriege ich noch hin.
Gustl und dann wird's schwer.
Bayerhammer.
Bayerhammer. Der den Meister Eder spricht. Ja, wunderbar. Genau, um die Serie geht es. Das ist auch die Serie mit dem ganz bekannten Lied. Hurra, hurra, der Pumuckl ist da. Mhm. Und ja, das sollte vielleicht den ein oder anderen, das ein oder andere Bild wieder herbeirufen. Worum geht's denn bei Pumuckl?
Ja, also bei Pumuckl geht es darum, Meister Eder ist Junggeselle, Schreiner, schon, ja, sein Alter wird glaube ich nie wirklich erwähnt, es wirkt aber so, als wenn er schon über die 60 wäre und eigentlich kurz vor der Rente steht, hat in München in einem kleinen Hinterhof seine Schreinermeisterei, wo er ja seine Arbeiten vollricht für die Leute aus der Nachbarschaft. Und eines Tages verirrt sich der kleine rothaarige Kobold mit dem Namen Pumuckl bei ihm, der sich an einem Leimtopf kleben bleibt in seiner Werkstatt. Und anscheinend ist es bei Kobolden so, dass wenn sie irgendwo bei jemandem kleben bleiben an irgendetwas, sie für ihn sichtbar werden, weil normalerweise sind sie unsichtbar, und dann auch bei ihm bleiben. Meister Eder nimmt ihn dann halt auf, so ein bisschen als Kindersatz, weil wie gesagt, er ist Junggeselle, war nie verheiratet, hatte keine Kinder, ist im hohen Alter und ich glaube, da kommt ihm dann der Pumuckl schon so ein bisschen zur rechten Zeit noch, damit er halt nochmal so ein bisschen in den letzten Jahren seines Lebens nochmal dieses Gefühl haben kann, nochmal ein Kind zu erziehen, wow. Auch wenn das beim Pumuckl vielleicht nicht so ganz klappt. Er nimmt halt Pumuckl bei sich auf und Pumuckl spielt halt die verschiedensten Streiche und Scherze dem Meister Eder und seinen Nachbarn. Das ist so, glaube ich, würde ich sagen, grob und ganz in die ganze Handlung.
Genau. Sein vollständiger Name ist Diminutiv von Nepomuk, genannt Pumuckl. Und er ist der Nachfahre von Klabautermännern. Und ja, genau. Er bleibt in dieser ersten Folge am Leimtopf hängen. Eine Holzwerkstatt von einem Schreiner ist natürlich denkbar ein schlechter Ort. Dass da ein Leimtopf irgendwo rumsteht, ist höchstwahrscheinlich. Und ja, also ein Nachfahre von Klabautermännern. Ich habe übrigens mal ein bisschen recherchiert, was Klabautermänner sind.
Das sind ja, so viel ich weiß, auf Schiffen so diese Viecher, ja, wie so ein Poltergeist, so eine Art Poltergeist auf Schiffen oder sowas,
genau, kann man sagen. Genau, so ein Schiffskobold, ja. Dieses Poltern und Lärmen an Bord von alten Holzschiffen hat man eben damit in Verbindung gebracht. So ein Klabautermann bringt Unglück, wenn man ihn sieht. Da fragt man sich jetzt natürlich, okay, Meister Eder sieht ihn ja auch. Und es gibt ja diese so verschiedenen Koboldgesetze. Das Lustige fand ich, dass die Klabautermänner in der Mythologie auch schon immer mit roten Haaren beschrieben werden. Und lustiger Fun Fact am Rande, die Seefahrer sollten immer ein Huhn mit an Bord nehmen zur Abschreckung des Klabautermanns.
Ja.
Das finde ich auch sehr nett, wenn man dann da irgendwie, man stellt sich diese gestandenen Seebären vor und dann knarzt es irgendwo im Schiffsrumpf und dann Huhn vor sich mit zitternden Fingern, Schweißperlen auf der Stirn, eine kleine einzelne Schiffslampe, das Licht tanzt im Schiffsrumpf umher und die Leute halten dann dieses gackernde Huhn davor, um den Klabautermann zu vertreiben.
Sehr schön. Und dann fällt noch so ein Ei raus aus dem Huhn und klatscht auf dem Deck auf und dann sind alle, kriegen eine Herzattacke. Kriegen
Panik, springen vom Schiff, das reinste Chaos und das war's. Ja. Was gibt es noch zu sagen über den kleinen Pumuckl? Er hat eine Abneigung gegen Katzen. Er hat eine Abneigung gegen Käse. Heinzelmännchen mag er überhaupt nicht. Gartenzwerge findet er auch ganz schlimm. Das sind auch alles
Elemente, die
er dann da. Er reimt.
Er reimt. Ja. Das ist, aber wie? Also, oh, es tut schon manchmal weh, was für Reime er von sich gibt.
Er reimt und singt.
Genau. Also, reim dich oder ich. Töte dich so ungefähr.
Er entwickelt die ganze Zeit irgendwelche Fantasiezahlen. Also irgendwelche diese Zahlen, die es halt überhaupt nicht gibt, irgendwie eine Bazillion, 1212 oder sowas. Und er verwechselt immer Farben. Das ist ja auch noch so eine Sache. Also wenn dann irgendwie Eigelb, dann sagt er, oh, das ist aber ein schönes rotes Eigelb oder sowas. Das bringt halt auch immer alles durcheinander, die Farben, mit Absicht. Ja, wollen wir mal kurz ein bisschen auf die Entstehungsgeschichte oder den Hintergrund eingehen, wer Pumuckl eigentlich erfunden hat?
Das ist ja so können wir gerne machen.
Ja, okay.
Also die Idee kommt ja von Alice Kaut.
Mhm.
Eine Autorin, die ich jetzt selber nicht kannte, außer halt über die Pumuckl-Geschichten.
Genau, Kinderbuchautorin.
Genau.
1920er Jahre geboren. 2015 verstorben, ja.
Hat auch einige Preise gewonnen, war 1938 so als kleiner Funfact nebenbei auch zum Beispiel das erste Münchner Kindle. Ich weiß nicht, ob du das kennst, das Münchner Kindle?
Nein.
Das ist so ein typisches, was auch auf Wappen häufig vorkommt, so ein beliebtes Zeichen in München. Und 1938 wurde dann auch zum ersten Mal eine Person als Münchner Kindle gewählt. Das ist so eine Art, ja, wie eine Weinkönigin, halt nur für München.
Okay.
Die dann halt zum Beispiel auch beim Oktoberfest, beim Fassanstieg neben dem Bürgermeister dann auch jedes Mal steht.
Mhm.
Und die so ein bisschen München nach außen repräsentiert. Und da war Alice Kaut 1938 dann auch die erste Person, die dazu gewählt worden ist.
Mhm.
Hat auch zum Beispiel das Verdienstkreuz erster Klasse von der Bundesrepublik Deutschland gekriegt, 1980 schon.
Okay. Ja, ich wollte gerade mal kurz erwähnen, wir machen ja unsere Folgenbesprechungen jetzt immer so ein bisschen zeitgenössisch anekdotisch. Das heißt, wir besprechen schon hier und da die Details, die wir im Hintergrund so ein bisschen recherchiert haben. Aber klar, wir gehen jetzt nicht auf alle, gerade jetzt, wenn es auch um Literaturvorlagen geht, man könnte über Alice Kaut allein eine eigene Folge machen, weil ihr Werk ist natürlich schon sehr umfangreich und sehr wichtig. Nur, dass nochmal die Zuhörer, die vielleicht in diesem Jahr neu eingestiegen sind, das auch nochmal wissen. Wir gucken da so, dass wir mal im Groben und Ganzen die ganzen Figuren drumherum so euch ein bisschen näher bringen. Aber dann auch weiter nicht. Dafür fehlt auch ein bisschen dann, glaube ich, die Zeit, sonst sprengt es den Rahmen. Alice Kaut, genau. Hattest du dann sonst noch irgendwas?
Genau, also man kann halt sagen, dass die Pumuckl-Geschichten zuerst Bücher waren, die sie geschrieben hat. Die wurden dann auch als Hörspiele rausgebracht. Ich glaube, da ging das dann 1978 oder nee, müsste eigentlich schon vorher losgegangen
60er
sein.
60er Jahre, dachte ich.
60er ist schon, genau. Ja, 1978 waren die Dreharbeiten, haben begonnen, genau so was. In den 60er Jahren kamen die Hörspiele raus. Da hat schon Hans Klarin auch den Pumuckl gesprochen.
Mhm.
Schreinermeister Franz Eder wurde da aber noch von jemand anders. Der hat erst später die Rolle dann auch bei den Hörspielen übernommen, als der vorherige Sprecher vom Eder gestorben ist, hatte das dann übernommen und hatte deswegen dann auch halt dann die Rolle in der Serie bekommen, für die eigentlich zuerst der Alfred Pongratz vorgesehen war.
Was vielleicht noch ganz witzig ist, der Name Pumuckl, wo der herkommt, und zwar ist es der Spitzname gewesen, den Alice Kaut von ihrem Mann hier und da bekommen hat. Also ihr Mann hat sie Pumuckl genannt.
Ja, das sind so Spitznamen, die man halt den Liebsten gibt.
Ja, ich denke mal,
das muss man nicht verstehen.
So ein Ausruf, einfach irgendwelche komischen Wörter, die man so selbst erfindet. Ich weiß nicht, vielleicht ist es ja auch Dialekt oder so. Kann auch sein. Ja, es gibt noch eine zweite wichtige Frau im Leben von Pumuckl, kann man das so sagen, ja. Das wäre die Barbara von Johnson?
Johnson, keine Ahnung, Johnson. Also ob das jetzt Deutsch oder Englisch ausgesprochen wird.
Ja, genau. Die ja den Pumuckl zum ersten Mal gezeichnet hat.
Genau.
Ja, also von ihr stammt eigentlich das grundsätzliche Erscheinungsbild von Pumuckl, so wie man es jetzt in vielen Iterationen, wie man es dann halt heute kennt, genau.
Genau, die roten Haare, die große rote Nase mit den schwarzen Punkten, das gelbe Hemd und ich glaube, es war eine grüne Hose.
Genau, ja. Und die hat bei einem, was war es, ein Wettbewerb, glaube ich, hat die das eingereicht. Und das ist dann die Figur im Endeffekt geworden. Da zieht sich dann auch, kommen wir vielleicht später noch zu, ein ziemlicher Rechtsstreit dann zwischen diesen beiden Damen noch durch diese ganze Geschichte. Mhm. Ne? Wer welche Rechte an was hat. Was ein bisschen schade natürlich ist für so eine Kinderserie, dass dann sowas im Hintergrund wieder abläuft. Aber gut, geht halt dann auch irgendwo ums Geld.
Genau, deswegen ist ja dann auch in den letzten Jahren, gab es dann zum Beispiel auch keine Pumuckl, wurde nicht mehr im Fernsehen gesendet, da es da Probleme mit den Rechten gab. Die sind aber jetzt wohl im letzten Jahr dann geklärt worden.
Ja, ich glaube, zurzeit kann man Pumuckl sogar wieder auf Amazon Prime sich ansehen. Ne? Da hast du es wahrscheinlich auch geguckt.
Ja.
Okay. Gut, was haben wir noch? Den Regisseur oder den Macher der Fernsehserie an sich ist vielleicht auch noch ganz relevant.
Ja, ist halt interessant in der Serienlandschaft, dass die Regie halt komplett von einer Person durchgeführt worden ist, nämlich von Ulrich König. Mhm. Wer kennt es ja von anderen Serien, da hast du dann zwar schon mal Regisseure, die häufiger irgendwelche Folgen gedreht haben, aber dass ein Regisseur die komplette Serie macht, das ist schon außergewöhnlich.
Auch für die Zeit damals? Ich dachte, das wäre dass diese wechselnde Regie, das wäre dann eher so ein Ding der Neuzeit, dass das in der Vergangenheit schon eher so war, dass da. Wobei bei Baywatch hatten wir es ja auch, da hat es ja auch ständig gewechselt. Ja.
Also nehmen wir zum Beispiel jetzt bei der letzten Folge hatten wir Robin of Sherwood, da war es so, da wurde dann die erste Staffel von einem Regisseur gemacht. Das kommt schon mal vor, dass so eine ganze Staffel dann von einem Regisseur gemacht wird, damit du einfach halt auch so eine stringente Erzählweise und so ein gleichbleibendes Feeling hast in der Staffel, aber dass dann über mehrere Staffeln sind. Es kann sein, also dass bei deutschen Produktionen, da kenne ich mich jetzt nicht so aus, dass das vielleicht eher häufiger so war, aber ich glaube eigentlich auch nicht. Mhm. Also wenn man sich nämlich mal so anguckt, was er halt sonst noch gemacht hat, der gute Ulrich König, dann muss man halt sagen, Meister Eder und sein Pumuckl ist das bekannteste.
Ich würde da noch eine weitere Serie, eigentlich zwei Serien hinzufügen.
Ja, der Bergdoktor ist noch bekannt, da hat er halber 9 Folgen gemacht.
Na, ich meine Serie, die aktuell noch läuft, wo ich natürlich jeden Dienstagabend vor dem Fernseher sitze seit 2002.
Um Himmels Willen.
Ja, die läuft noch.
Da die hat schaust du dir an?
Aber natürlich, hallo.
Das ist die mit dem Pfarrer und den Nonnen oder
ja,
sowas,
genau.
Oder?
Ja. Ich glaube, die Rentner-Serie Nummer 1, ja.
Ah, mit Fritz Wepper, ja.
Jutta Speidel, ja.
Okay, du hast zu viel Zeit.
Ja, wenn ich da so abends beim Stricken sitze oder ich meine, ja, nein. Genau das und dann auch noch eine Serie, über die man tendenziell auch mal sprechen könnte, Büro. Die sagt jetzt gar nichts. Früher Stromberg, sage ich mal. Also ist serienhistorisch vielleicht ziemlich interessant. Es ist halt eine aus den 80ern, 81, 82 und dann später nochmal, die quasi so typischen deutschen Büroalltag darstellt, eine Serie. Gab es auch über 80 Folgen von. Und dafür ist er auch verantwortlich. Und ich finde, das ist grundsätzlich ziemlich interessant, da mal drüber zu sprechen bei Gelegenheit, weil gerade auch mit Blick auf ja Stromberg oder The Office und so weiter, ist das hier, glaube ich, ein ziemlicher Urschlamm, der da entstanden ist damals in den 80ern.
Okay, also ich habe mir gerade ein paar Bilder angeguckt, mir sagt das gar nichts.
Ja, doch, lief auf dem ARD, glaube ich, eine Zeit lang.
90, 91. Ich glaube, da hatten wir zu Hause schon die privaten Sender und da ist dann ARD und ZDF so langsam ins Hintertreffen
geraten. Ja, zugegeben, eine Serie, die Büro heißt, klingt jetzt auch nicht. Alltag. Ja, okay.
Vielleicht noch zu erwähnen, er hat auch Regie bei dem Film Ein Fall für TKKG Drachenauge geführt.
Und er erzählt so als derjenige, der Thomas Gottschalk entdeckt hat.
Kann man echt? So ein bisschen okay. sagen.
Ja, ich glaube, er war Regisseur von einem Jugendmagazin namens Szene vom Bayerischen Rundfunk. Und Thomas Gottschalk war ja Radiomoderator davor. Ne?
Mhm, ja,
und
ja.
Das war somit sein erster Fernsehauftritt. Also wer weiß,
okay.
ob es mit Ulrich König einen Thomas Gottschalk bei Wetten, dass gegeben hätte.
Ja, gute Frage.
Ja.
Vielleicht noch zu seinem Leben sollte man halt vielleicht noch erwähnen, dass er noch am Leben ist, was bei der Serie von Pumuckl nicht für alle gilt. Da kommen wir aber auch noch drauf zurück. Und wie gesagt, du hattest ja erwähnt, dass er um Himmels Willen halt Folgen gedreht hat. Und das ist aber auch sein letzter Eintrag dann gewesen. Also vorher hat er nur noch dann neben den erwähnten Serien hauptsächlich Fernsehfilme gedreht.
Ja, genau. Ich würde kurz noch gerne Fritz Muschler erwähnen.
Der für die Musik zuständig ist.
Genau. Der dieses Pumuckl-Lied mit Howard Carpendale war es,
glaube ich. Mit Howard Carpendale, als ich das gelesen habe, habe ich mir auch gedacht, wie passt das da rein?
Ja gut, es muss ja nicht alles Peter Maffay und Tabaluga sein, es können ja auch andere sein, die mal irgendwelche. Ja.
Ja, aber Howard Carpendale, also
wer kennt ihn nicht?
Was bringe ich überhaupt nicht da irgendwie in Bezug zu Pumuckl, von der Art der Musik auch
her. Ja, das ist so dieser südafrikanische Einschlag, der da so ein bisschen aus dem Lied rausklingt, ne?
Ja, also der Pumuckl, der dann Hello Again singt, oder was?
Also das Lied, ist natürlich, das ist auch immer im Intro, wir spielen es wahrscheinlich nochmal wieder kurz jetzt an dieser Stelle ein. Das Lied, das von diesen krächzenden Kindern gesungen wird, scheußlich. Ganz ehrlich, das kann ich schon mal jetzt sagen. Ich fand das schon damals als Kind scheußlich. Ich kann jetzt vielleicht ein bisschen kurz vorausgreifen. Als ich mit diesen Recherchen angefangen habe zu dieser Serie, hatte ich so einen gewissen Widerwillen. Ich habe nicht gewusst, warum, aber irgendwie so, eigentlich, Und dann habe ich da so angefangen, ein paar Folgen zu gucken und dann kam dieses Intro-Lied und dann ist es alles langsam so wiedergekommen. Ich sag's vorneweg, liebe Zuhörer, ich konnte als Kind schon mit dieser Serie nichts anfangen und ich kann jetzt erst recht nichts mit dieser Serie anfangen.
Dominik, was soll ich daraus dann schließen, weil du ja die Serie vorgeschlagen hast? Bist du unterbewusst vielleicht ein bisschen masochistisch oder willst du hier irgendwelche Kindertraumata abarbeiten?
Tendenziell beides. Das eine geht dich nichts an, das andere. Nein, ja, ich weiß ja auch nicht. Vielleicht denke ich, dass es einfach gut wäre für das höhere Wohl, wenn wir uns da jetzt durchquälen, weil es halt doch irgendwo ein wichtiger Bestandteil unserer Fernsehkultur in den 80er Jahren war. Kann man das so stehen lassen?
Ja, also du hattest ja schon gesagt, du hattest schon damals mit der Serie nichts anfangen können und jetzt heute wieder nicht. Bei mir ist es ein bisschen anders. Als du die Serie vorgeschlagen hattest, habe ich mir gedacht, Pumuckl, oh ja, darauf habe ich echt Lust. Hatte es eigentlich so in Erinnerung, dass ich da als Kind echt viel Spaß dran hatte. Doch als ich jetzt dann angefangen habe, mir wieder ein paar Folgen anzusehen, wurde es echt zu einem Kampf.
Es ist anstrengend, ne?
Also ja. Es hat da einiges zerstört
an, das tut mir an leid.
Erinnerungen.
Es tut mir leid.
Ich lag weinend im Bett,
oh nein.
Weil meine Kindheit vernichtet worden ist.
Ja je.
Nee, so schlimm war es jetzt nicht, aber diese Serie ist nicht gut gealtert.
Ja, vielleicht, keine Ahnung. Ich habe, als ich in der Vorbesprechung so, als ich dann so Freunden und Bekannten erzählt habe, was wir als nächstes machen und dann halt Pumuckl, waren die Reaktionen auch eher verhalten. In meinem Freundeskreis und Umfeld war es auch so, dass die alle gesagt haben, okay, habe ich schon damals nicht gemocht. Ich bin jetzt leider nicht dazu gekommen, mal zu fragen, wie es mit den Kindern aussieht, den heutigen. Also ich weiß, dass die Kinder von meinem Bruder das vor einigen Jahren hier und da mal geguckt haben. Ich weiß nicht, ob sie dazu gezwungen wurden oder ob sie es gerne geguckt haben.
Du setzt dich da jetzt hin und guckst.
Ja, das ist eine gute Frage. Bei den Kindern meiner aktuellen Freundin weiß ich es jetzt auch nicht. Ich hatte sie dann auch mal gefragt und sie hatte gemeint, sie fand das ganz toll. damals, die Serie als Kind. Ich glaube, Pumuckl ist echt so ein Ding, also das total polarisiert hat und auch noch heute. Also entweder man kann damit was anfangen oder gar nicht. Wäre so mein Gedanke. Ich kann und konnte damit nicht wirklich was anfangen. Werde ich auch gleich ausführlichst erzählen, warum.
Ja, besonders, mich haben jetzt auch bei der Neubetrachtung der Folgen Sachen gestört, von denen ich gar nicht gedacht hätte, dass mich das bei der Serie stören würde.
Echt? Okay.
Ja, aber da kommen wir dann auch noch dazu.
Okay, alles klar. Ja, wir haben den Regisseur, wir haben die die beiden Macherinnen der Serie. Mhm. Vielleicht die Darsteller beide, das Wichtigste.
Vorher vielleicht, weil wir hatten jetzt ja noch gar nicht erwähnt, wo denn die Serie überhaupt produziert worden ist. Also was man herausgehört hat, es wurde in München gedreht. Aber die Serie ist nicht eine reine deutsche Produktion, sondern da waren auch noch Ungarn und Österreich mit involviert. Da zum Beispiel halt auch die ganzen Zeichnungen vom Pumuckl in Ungarn dann im Nachhinein gemacht worden sind.
Und das war eine richtige Batterie an Zeichnern, die dafür verantwortlich waren. Technisch, also die technischen Aspekte, da werden wir auf jeden Fall auch noch mal drüber reden, weil die sind tatsächlich mit das Interessanteste jetzt für mich gewesen an der ganzen Sache. Ja, aber ansonsten Drehort München, die Wiedenmeierstraße.
Kleine Anekdote noch von meiner Seite aus. Ich war damals zu Schulzeiten, hatte ich einen Schüleraustausch in Ungarn. Wann war das? Das war 1993 oder sowas. Und war da bei einer Gastfamilie untergebracht. Und mit dem Jungen, mit dem ich halt den Austausch hatte, mit dem hatte ich noch jahrelang dann später Briefkontakt und ab und zu mal sich halt getroffen. Und der war dann später da in der Auswahl, in der Neuauflage von 1999, den Pumuckl zu zeichnen.
Oh, okay.
Also der war schon damals, als ich im Austausch da war, künstlerisch sehr begabt, war auch wie wir Miniaturenspieler. Von denen hatte ich auch meine ersten bemalten Miniaturen bekommen.
Schön.
Ja, die hatten leider immer dann so den postalischen Weg aus Ungarn nach Deutschland nicht ganz überstanden.
Was natürlich an der deutschen Post lag und nicht an der ungarischen.
Ja. aber der war dafür vorgesehen, ist, ob da was raus geworden ist, weiß ich dann leider gar nicht, weil ich dann später dann halt den Kontakt, ist dann leider dann doch irgendwo mal dann.
Na, das wäre doch jetzt die Möglichkeit, den Kontakt wieder aufzunehmen und zu zeigen, guck mal hier, wir haben diesen weltweit bekannten Podcast am Laufen und wie sieht's denn aus? Wir haben über Pumuckl gesprochen, was machen denn deine beruflichen Dinge? Ja, Ungarn, mein Heimatland, ne? Wie ich jetzt seit kurzem festgestellt habe.
Wie bitte was?
Ich hab vor einigen Monaten zu meinem Geburtstag habe ich so einen DNA-Test gemacht.
Ah, okay.
Um mal so seinen Abstammungsmix herauszufinden. Und
die ja immer so hundertprozentig akkurat sind.
Ja, natürlich, es ist ein völliger Quatsch. Man müsste jetzt theoretisch bei 5 verschiedenen Anbietern 10-mal den Test wiederholen und gucken, ob das Gleiche bei rauskommt. Ne? Dann könnte man vielleicht herausfinden, ob es stimmt oder nicht. Aber auf jeden Fall laut diesem Test bin ich zu 62% Osteuropäer. Und ganz stark, also schwerpunktmäßig war es dann so Slowenien, Ungarn, Polen, Rumänien. Demnach ist es quasi meine Heimat.
Und deswegen steigst du jetzt im Alkohol, was ist denn das ungarische Schnaps? Keine Ahnung.
Hauptgetränk, keine Ahnung. In dem Zusammenhang möchte ich aber erwähnen, ich bin auch 2% Norweger und Isländer. Ja? Also oh, Valhalla wartet
jeder
auf mich.
Jeder ist ein bisschen Wikinger. Das packen sie doch bei jedem rein, weil jeder irgendwie ein bisschen wikingerisch sein will.
Natürlich, ja. Sehr lustig fand ich, dass ich nur zu 17% Deutscher bin. Ne?
Also, ja. Aber wer ist schon wirklich reinrassiger Deutscher? Da wirst du wahrscheinlich keinen finden.
Höchst unwahrscheinlich. Egal, zurück zu...
Man merkt, wir schweifen ab.
Ja,
wir wollen nicht über
meine
die Serie
Herren.
Reden.
Ich finde, wir haben schon ein paar Sachen gebracht. Okay. Kommen wir zu den Hauptdarstellern oder wolltest du noch irgendwas
Nee, sagen? Wir können zu den Hauptdarstellern. Ich glaube, das ist jetzt genau das, wo wir auch hingehen sollten.
Okay, also Hans Klarin, die Stimme von Pumuckl, deutscher Schauspieler und Synchronsprecher, hat doch auch Asterix gesprochen, ne?
Genau, ist auch die Stimme von Huibu bei den Hörspielen.
Huibu, ganz bekannte Hörspielreihe, ja.
Hat auch bei extrem vielen Serien und Filmen auch war auch als richtiger Schauspieler, also nicht nur als Voice Actor vorhanden, hat bei Weißblauen Geschichten mitgespielt, war bei 2 Edgar Wallace Filmen dabei, Und zwar bei Das indische Tuch und in Zimmern 13 hat er mitgespielt.
Ja, Märchenverfilmungen, Pippi Langstrumpf war er mal dabei. Ja. Er hat auch mal eine Drei-Fragezeichen-Folge gesprochen. Also ist, wenn man mal so guckt, seine Filmauswahl die, und seine Fernsehserienauswahl und auch seine Theaterlaufbahn. Wir sprechen ja heute auch von vielen Sprechern, Schauspielern, die vor allem am deutschen Theater natürlich ihre Karriere gemacht haben. Das ist eine riesig lange Auflistung, also ganz, ganz viel. Ja,
ja, und Hans Klarin ist halt wirklich eindeutig für seine Stimme bekannt.
Die ist auch wirklich sehr, sehr speziell. Lustig in dem Zusammenhang, die Huibu-Hörspiele waren mir auch oft so ein bisschen so, ich weiß nicht, vielleicht komme ich mit dieser krächzenden Stimme einfach nicht so ganz zurecht.
Ja, das ist jetzt das, wo ich ein bisschen Angst habe zurzeit, weil ich habe als Kind Huibu geliebt.
Ja.
Ich hatte da extrem viele Hörspielkassetten davon und habe das rauf und runter gehört mit anderen Hörspielen, aber die waren, das war schon, so würde ich sagen, am Platz 2 oder 3 Huibu. Und jetzt, wo ich Pumuckl gesehen habe und eigentlich mir vorher gedacht habe, ah, super, mit der Stimme von Hans Klarin, der ist doch so toll, und dann sehe ich Pumuckl und schon nach 5 Minuten geht mir diese Stimme so dermaßen auf die Nerven, dass ich jetzt echt Angst habe, mir Huibu wieder anzuhören. Aber ich glaube, bei Pumuckl hat er es noch mal ein bisschen stärker übertrieben als bei Huibu.
Unsere Eltern waren schon sehr tapfer, ne? Dass die das
immer ich glaube, wenn ich das gehört habe, wurde bei mir die Tür zugemacht und die Eltern sind Zimmer runtergegangen oder sowas, haben gesagt, lass den da oben mal alleine.
Ja, ja. Bei Huibu fand ich die Cover der Hörspielkassetten eigentlich immer super interessant, super spannend. Die sahen auch immer ein bisschen gruselig aus und dann war diese jammernde Stimme. Ja, Mai, keine Frage, er ist ein gigantischer Synchronsprecher gewesen. Hans Klarin ist ja schon, oh mein Gott, 15 Jahre her, dass er verstorben ist. Und hat auch natürlich sein Handwerk völlig beherrscht. Die Stimme ist gigantisch, das erkennt man wieder alles. Aber es passt auch zu der Figur, gar keine Frage. Es ist halt einfach jetzt der persönliche Geschmack. Mir tut's in den Ohren weh.
Ja, da ist aber, ich würde sagen, wenn du dir das um die Stimmen der 80er und 90er überlegst, dann ist er neben Tommy Pieper alt, sind das die beiden Großen. Die Typen, die, wenn sie irgendwas gesprochen haben, die man sofort erkannt hat.
Ja, klar. Also es gibt mit Sicherheit jetzt die Hörspielexperten, die da noch sehr viel zu beisteuern können. Aber jetzt in Bezug auf Pumuckl, hui. Ja.
Ja, aber sagen wir es mal so, Hans Klarin ist dann halt zum Beispiel auch ein Name für Leute, die sich damit halt nicht so sehr beschäftigt haben. Hans Klarin kannst du auch dem Otto Normalgucker nennen und der wird wahrscheinlich damit was anfangen können.
Ja, doch, auf jeden Fall. Ja. Haben wir noch was zu ihm oder?
Nee, ich würde dann schon zum Gustl weitergehen, wobei ja Gustl nicht sein richtiger Vorname ist, sondern sein Spitzname. Der richtige Vorname ist ja Adolf Gustav Ruprecht Maximilian Bayerhammer.
Das ist mal ein ordentlicher Name, passt auch in kein offizielles Formular.
Nee, das ist, wenn sich die Eltern nicht entscheiden können oder man hatte zu viele Großeltern, die erwähnt werden.
Genau, jeder darf nochmal irgendwie einen Namen beisteuern, ja. Großer, bekannter, bayerischer Volksschauspieler, wenn man so sagen will, ne? Theaterschauspieler, ja.
Tatortkommissar von 1972 bis 81, dürfte er so mit seinem größten Ruhm daneben Pumuckl erhalten haben.
Das ist ganz interessant, da kann ich mich noch gut dran erinnern. Als Kind kannte ich den ja wirklich nur als Meister Eder und gerade als 80er-Jahre-Kind hat man jetzt den Schauspieler nicht unbedingt gesehen, sondern man hat halt gedacht, okay, das ist der Meister Eder. Irgendwo war schon klar, das ist ein Schauspieler, aber man kannte ihn nur als diese Figur. Und ich habe ihn dann hier und da mal in einer anderen Folge gesehen, in irgendwas anderem, Tatort wahrscheinlich. Und das war für mich immer so anders und so fremd, weil dann hat er natürlich auch nicht diesen väterlichen alten Schreinermeister gespielt, sondern war dann halt Kommissar oder irgendwas anderes. Und das hat mich als Kind immer irgendwie verstört. Das war komisch. Der war dann plötzlich so ernst und so anders und da sollte der nicht hin. Geht es dir auch manchmal so? Oder ging es dir manchmal so, dass wenn du so diese Schauspieler dann plötzlich in anderen Rollen gesehen hast?
Das geht mir bei Schauspielern schon so. Ich muss nur sagen, dass ich jetzt keine Erinnerung daran habe, dass ich diesen Gustl irgendwo mal anders gesehen hätte.
Ich hatte mal eine Theater-Live-Aufnahme von ihm gesehen, so ein Bühnenstück. Da hat er.
Oh, da ist aber einer.
Als Kind.
Sehr sophisticated.
Keine
als
Ahnung.
Kind schon Theater geguckt.
War es vielleicht der zerbrochene Krug oder sowas? Ich weiß es nicht. Und das war ganz schlimm. Also das hat mich nachhaltig verwirrt, ne?
Ja.
Ja, ist halt so. Ja, aber was gibt's noch so zu ihm?
Ja, sehr viel habe ich eigentlich nicht mehr dann. Also er hat halt auch in vielen Fernsehfilmen mitgespielt. Vielleicht noch ganz interessant, er ist halt 1993 schon verstorben. Sein letzter Auftritt war in dem Film Pumuckl und der blaue Klabauter. Mhm. In dem, wenn man den aber, wenn man sich den Film anschaut, wahrscheinlich einige ein bisschen irritiert sein werden, da die Stimme neu synchronisiert worden ist. Der Film war nämlich noch in der Nachproduktion, die Zeichnungen wurden noch gemacht, dann ist, wie gesagt, der Bayerhammer leider gestorben. Und die Tonaufnahmen von den Dreharbeiten, der Originalton war leider so voller Störgeräusche, dass es neu synchronisiert werden musste. Und so hat dann der gute Meister Eder eine neue Stimme bekommen, was dann halt ein klein bisschen verstörend
sein ja, kann. Ja, das ist immer, das ist ja selbst bei Synchronsprechern so, wenn die jetzt dann plötzlich, bekannte Hollywood-Schauspieler, wenn die plötzlich dann neue Stimmen bekommen, dann ist man ja auch erstmal so ein bisschen verwirrt. Aber ja, die Pumuckl-Serie, die Fernsehserie, über die wir sprechen, wurde ja auch nochmal nachsynchronisiert, ne? Die haben ja auch am Set das ganze Gesprochene haben sie ja auch nicht so eins zu eins genommen, auch wegen den Störgeräuschen und so.
Genau, das gibt's aber bei vielen Serien, gibt's auch in Amerika, kommt das hier nun wieder vor, da ja das Problem ist, wenn du im Freien drehst, dass halt doch immer wieder irgendwelche Geräusche passieren können, die du nicht vorher siehst. Wenn jetzt mal ein Flugzeug vorbeifliegst, okay, dann machst du halt mal einfach einen Stopp und nimmst halt, machst dann nochmal eine Neuaufnahme. Aber manchmal hast du einfach so viele verschiedene Störgeräusche, die du einfach nicht rauskriegst. Und dann musst du halt einfach nochmal im Tonstudio das nochmal neu aufnehmen. Ja. Dafür gibt's auch einen Ausdruck, das heißt Looping.
Ja, ich stelle mir das wahnsinnig aufwendig vor, dass die ganzen, also alle Dialoge wurden schon gesprochen, es wurde alles gedreht und dann wird die ganze Belegschaft quasi nochmal ins Tonstudio eingeladen und darf nochmal alles nachsprechen, gerade ja auch für recht viele Folgen. Also
ja, also ich, soweit ich mich erinnere, ich hatte damals, als die erste Staffel von MacGyver auf Englisch rausgekommen ist, habe ich mir aus Amerika zuschicken lassen. Mhm. Und da gab es halt keine deutsche Tonspur drauf, sondern nur die englische. Und da hört sich, da dürften sie auch das Verfahren genutzt haben, halt alles nochmal neu im Studio aufzunehmen. Und das hörst du halt, dass dieses Tonstudio wahrscheinlich so groß ist wie eine Telefonbox. Mhm. Das ist alles so dumpf und das passt überhaupt nicht zu den Bildern, die man dann halt sieht.
Okay.
Und ja, das ist, ich finde es immer sehr problematisch. Natürlich ist es gut, wenn man den Originalton nutzen kann, ist aber, wenn man im Freien dreht, nicht immer möglich.
Es war ja bei diesen vielen, diese tschechischen Märchenfilme, die eine Zeit lang ganz beliebt waren, die wurden ja auch alle so gemacht. Also da wurden ja auch teilweise Schauspieler aus aller Herren Länder herangekarrt, die dann in ihrer jeweiligen Muttersprache einfach die Dialoge runtergerattert haben, weil das eh im Nachhinein dann nochmal im Tonstudio alles dann für die jeweiligen Länder nachsynchronisiert wurde.
Ja, das war in den 70er und 80er gang und gäbe. Also zum Beispiel auch die ganzen Italo-Western, diese Bud Spencer und Terence Hill-Filme, ich glaube, da ist das auch sehr häufig vorgekommen.
Mm, ja.
Damals hattest du auch noch nicht so die guten technischen Möglichkeiten, um halt einen guten Ton im Freien auch aufzunehmen. Das hat sich ja in der Zeit jetzt auch alles entwickelt und
ja, ich kann mir auch vorstellen, gerade bei Pumuckl, das ist ja ein normales Wohnhaus gewesen und eine normale Wohnung und so weiter. Da ist ja, und auch diese Werkstatt, da ist ja jetzt nichts irgendwie studiomäßig aufbereitet gewesen. Da hat man wahrscheinlich jeden Schritt auch noch irgendwie gehört mit den Kameras, wenn irgendwie die Schuhe über den Boden schleifen oder sonst irgendwas. Und man weiß es ja eh, dass die ganzen Geräusche, wenn irgendwelche Dinge zu Boden fallen oder sowas, die klingen ja alle ganz anders, wie es in einem Film dann oder in der Serie dann tatsächlich ist. Also das ist ja alles nochmal, sind ja auch nochmal ganz andere Geräusche. Ja, aber ansonsten, dieser Gustl Bayerham, ja, Adolf Gustav Rupprecht Maximilian, war, so wie ich das jetzt noch herausgelesen habe, ein ziemlicher Workaholic, ne? Also man, so ein richtiger Urbayer kann man sich das vorstellen, ne? So sieht er ja auch aus, ne? Also ein bisschen übergewichtig, Kettenraucher, wie man sich...
Hat er in der Serie geraucht? Ich glaube nicht.
Nee, in der Serie nicht. Wobei, Pumuckl hat einmal geraucht.
Echt? Die Folge habe ich nicht gesehen.
Also es ist ganz lustig, wenn man heutzutage so ein bisschen, unter dem heutigen Gesichtspunkt wird natürlich alles so ein wenig unter der pädagogischen Legitimation gesehen. Ist das überhaupt gut für Kinder? Wird ja sofort alles überprüft, ob das irgendwie Kinder negativ beeinflussen könnte oder sonst irgendwas. Und es gibt eine Folge, da raucht Pumuckl eine Zigarette. Mhm. Und der Meister Eder, das ist dem relativ egal, dass er raucht. Er meint, glaube ich, nur zum Pumuckl, dass er doch hätte vorher mal fragen können, ob er sich eine Zigarette nehmen kann.
Okay, ja. In dem Gesichtspunkt finde ich es halt auch ganz interessant, dass ja auch Pumuckl Bier trinkt. Es gibt eine Folge, wo ihm dann Meister Eder sogar einen kleinen Bierkrug zimmert.
Ja, ich meine, der Meister Eder ist ja sowieso mit seinem Stammtisch.
Ja, die trinken immer Bier. Da wird Mittagsbier, zum Mittagessen wird von allen Bier getrunken, immer das einzige Getränk, aber okay, ist halt München.
Ja, wir sind in München, genau. Aber da wird auch mal zwischendurch mal ein Schnäppchen getrunken und sowas, ja, ne? Also, das ist klar. Aber wo du gerade an den einen Punkt kommst, das ist die eine Sache, die ich absolut großartig noch immer an Pumuckl finde. Du hast gerade gesagt, er kriegt einen kleinen Bierhumpen. Die ganzen Sachen, die der Meister Eder dem Pumuckl gemacht hat. Das hat mich als Kind immer tierisch fasziniert und das finde ich heute noch genial. Dieses Schaukelpferd, dieses Holzbettchen, also er ist halt ein Schreinermeister, dann kann er das natürlich. Ja. Hat er nicht auch immer morgens seinen Frühstückskaffee aus einem Fingerhut getrunken oder sowas?
Ja, das gibt's dann auch bei der Folge. Da kriegt er dann halt so einen kleinen Fingerhut, weil die Tasse viel zu groß, ja, für ihn ist.
Also ich habe das geliebt, diese ganzen kleinen Sachen, die der Pumuckl von dem Meister Eder bekommen hat. Gerade dieses, war ja so ein Schaukelbett, ne, glaube ich, mit so Sägespänen gefüllt.
Das Bett war normal, das war normal, dann am Anfang, ja, mit Sägespänen gefüllt. Später hat dann eine Kundin, die bei Meister Eder auch so ein Bett bestellt hat, weil sie es gesehen hatte, für ihn dann ein Kissen und ein Bett genäht oder wie auch immer. Und dann hatte Pumuckl noch so eine Schiffsschaukel, hat er eben.
Ach ja, gehabt. Natürlich, das ist ja klar, Bautermann-Nachfahre. Ja, ja, ja. Ich fand diese Sachen immer so genial, die hätte ich auch gerne gehabt. Da war ich immer ein bisschen neidisch auf ihn.
Ja, aber das sind auch die 80er, da hattest du noch Schreinermeister, die für einen angemessenen Preis arbeiten. Da gibt es ja auch Folgen dann, wo eine Familie vorbeikommt mit der Tochter und die Tochter sich dann den Schreibtisch von ihm bauen lassen will. Wenn du heute zu einem Schreiner gehen würdest und sagst, ich will einen Schreibtisch für mein Kind für die Schule haben, damit sie zu Hause die Hausaufgaben machen will, dann hast du erstmal 3.000 bis 4.000 Euro wahrscheinlich weg. Das leistet sich ja kein Mensch.
Wohlgemerkt, wir reden hier auch noch von in München. Ne?
In München, genau. München, Innenstadt, Hinterhof.
Dann kommen die Wohlstandskinder an, die Professoren und Anwalts- und Steuerberaterkinder und hätten dann gerne ihren eigenen Schreibtisch von einem Schreinermeister gemacht. Ach, ja, wie schön.
Wenn du überhaupt heutzutage noch einen Schreiner irgendwo findest.
In München bestimmt.
In München schon, ja, aber wahrscheinlich auch nicht mehr in der Innenstadt. Ja.
Was ist denn die Straße jetzt? Was steht denn da jetzt? Hast du da mal geguckt? Oder?
Also ich kann dir, da muss ich jetzt, wenn du mir 2 Sekunden Zeit gibst, kann ich dir genau sagen, wo die Werkstatt stand.
Also es wurde und ja alles abgerissen irgendwann.
Genau, das war schon wohl bei den Dreharbeiten etwas baufällig. Und zwar ist diese Schreinerei eine alte Kutscher-Hausmeisterwohnung gewesen. Mhm. Die sie dann halt nochmal ein bisschen aufpoliert haben, dass sie da drinnen drehen konnten. Und zwar war das im Hinterhof in der Windenmeierstraße 2, die direkt an der Isar entlang führt. Mhm. Ja, und als dann die Dreharbeiten fertig waren, wurde das abgerissen, obwohl der Schauspieler von Meister Eder, der Gustl, versucht hat zu erreichen, dass das halt stehen bleibt, dass man das restauriert und dass das halt als Erinnerung auch stehen bleibt. Das war aber kein Erfolg. Das wurde dann rigoros für neuen Bauplatz abgerissen.
Es war ja auch, glaube ich, schon am Ende der ersten Staffel, dass das abgerissen wurde, ne? Denn das Set von der zweiten Staffel sieht ja nochmal komplett anders aus. Da wurde ja nochmal, also ich bin mir nicht sicher, oder die Räumlichkeiten wurden verändert. Auf jeden Fall, wenn du dir ein paar Folgen von der ersten und der zweiten Staffel anguckst, das sind teilweise komplett andere Räumlichkeiten.
Also die zweite Staffel konnte da aber noch gedreht werden, ich lese es gerade, weil das Hinterhaus für 250.000 D-Mark vorübergehend renoviert wurde.
Okay, gut, dann hat man das da noch gemacht. Ich weiß nur noch, es gab eine Folge, da wurde auch, glaube ich, die Küche komplett abgefackelt vom Pumuckl und die haben die da tatsächlich abgefackelt, weil sie wussten, das sind jetzt die letzten Dreharbeiten in diesen Räumlichkeiten.
Ah, das ist schon ein sehr gut, schönes Thema, das du ansprichst, das ist ein sehr schönes Thema, das du ansprichst, von wegen, dass die Küche vom Pumuckl abgefackelt wird. Kann man zwischen Pumuckl und Alf Parallelen sehen?
Oh, jetzt erwischte mich aber auf einem, jetzt erwischte mich aber auf einem ganz dünnen Brett.
Also, dann lass mich mal, also ich glaube,
ja,
dass Pumuckl und Alf extrem viele Parallelen haben, wobei Alf halt das modernere und das, für mich leichter zugänglich ist. Wir haben es bei beiden so mit einem Anarchisten zu tun.
Ja.
die sich nicht an die Regeln halten, die ihnen von der Wohnung, wo sie jetzt eingezogen sind, aus Gründen, die sie nicht selber gewählt haben, auferlegt werden, obwohl sie gar nicht ihrer Natur sind. Und deswegen leben sie dann nicht danach, versuchen aber, sich dann trotzdem irgendwie anzupassen.
Ja, jetzt wo du es sagst, also es sind ja auch so Sachen wie, Alf darf ja auch von niemandem gesehen werden und muss deswegen immer in die Küche. Und bei Pumuckl ist es ja so, er ist ja für alle anderen unsichtbar. Also nur Meister Eder kann ihn sehen, es sei denn, er bleibt irgendwo kleben. Dann kann er ja gesehen werden und es soll ja auch Möglichkeit vermieden werden. Da ist ja auch schon wieder eine Parallele. Ja, habe ich noch nicht so drüber nachgedacht. Ich würde mal sagen, Pumuckl ist.
Beide sind rothaarig.
Ja, im weitesten Sinne. Okay, was hast du noch?
Ich habe es jetzt auch gar nicht so vorher ausgearbeitet, das ist mir gerade eben nur so einfach mal so aufgefallen.
Ja, ja, also du hast
als ja vollkommen, das mit der Küche erwähnt hast.
Du hast ja vollkommen recht, da sind gewisse Parallelen. Ich würde sagen, Pumuckl ist halt noch eine ganze Ecke kindlicher als
genau,
Alf.
Pumuckl ist eher so für die kleinen Kleinkinder, während Alf halt wirklich so für Teenager gedacht ist.
Ja, Alf ist halt auch eher so ein bisschen der Kumpeltyp, ne?
Ja.
Also Pumuckl ist halt auch dieser, ich mach mal jetzt bewusst Schabernack und nehme mal bewusst Schabernack, das ist auch so ein schönes Wort. Ich nehme mal bewusst Dinge weg, lass Sachen verschwinden, mach einfach Dinge aus Zerstörungswut heraus. Beim Alf, der hat ja oft immer einen Plan, was er irgendwie jetzt machen will. Ich sag nur Holiday on Ice.
Ja.
Und über das Drumherum macht er sich ja meistens keine Gedanken. Pumuckl wirft ja einfach nur mal aus Spaß Sachen um oder wirft Sachen vom Tisch, weil er die Sachen gerne fliegen sieht oder es toll findet, wenn Dinge zu Boden fallen.
Ja, das ist auch das, wo ich halt glaube, dass Alf die bessere Identifikationsfigur für jemanden ist, weil das ist nämlich das Problem, was ich jetzt bei Pumuckl hatte. Wenn du so eine Serie siehst oder einen Film, hast du ja meistens immer eine Person, mit der du dich identifizierst. Das ist ja meistens der Hauptcharakter. Sollte so sein, ist immer vorgesehen eigentlich. Und jetzt haben wir hier bei der Serie eigentlich zwei Charaktere, mit denen man sich identifizieren kann. Der Meister Eder ist jetzt, okay, ich bin zwar eigentlich jetzt auch schon ein bisschen älter, aber ist für mich eigentlich noch zu alt.
Ja, also weil für mich auch nie eine Identifikationsfigur als Kind.
Und deswegen müsste ja eigentlich der Pumuckl als Identifikationsfigur herhalten. Aber da habe ich echt meine Probleme, weil halt wirklich Pumuckl, wie du gesagt hast, einfach aus Jux und Dollerei Sachen kaputt macht, Leute ärgert, in einer Folge sogar Sachen klaut und aber auch nie irgendwas wirklich daraus lernt. Also es gibt immer so die Folgen, wo dann Meister Eder ihn ermahnt und sagt, hier, das kannst du nicht so machen. Pumuckl versucht sich dann immer rauszureden, findet immer irgendwelche seltsamen Ausreden, aber dass er wirklich irgendwann mal was daraus gelernt hat.
Ist das so? Ich hatte das Gefühl, dass es natürlich ganz klar dieser klassischen Formel folgt, Pumuckl macht irgendwas Chaotisches, kriegt irgendwo die Quittung dann dafür, merkt dann, dass das alles nicht gut war, versucht es dann irgendwie wieder gut zu machen, was vielleicht auch dann noch für weiteres Chaos sorgt. Aber am Ende, auch durch dieses Väterliche vom Meister Eder, reflektiert er dann schon das Ganze und lernt eben was daraus und das dann eben den Bogen gespannt für die Kinder, für die Zuschauer, dass man da halt noch eine Lehre rausziehen kann, so das Pädagogische noch irgendwie mit ins Boot geholt.
Ja, bei mir kam es immer so vor, dass er nicht die Sachen wieder hat richten wollen, weil er eingesehen hat, dass es was Falsches war, sondern einfach, weil Meister Eder gesagt hat, also so seine Vaterfigur gesagt hat, hier, das ist nicht richtig und er ihm gefallen will oder halt sich gut mit ihm stellen will. Es gibt zum Beispiel die eine Folge, das ist eine Doppelfolge, mit dem Mädchen, das vorbeikommt, weil es einen Schreibtisch braucht. Das hat so einen Anhänger aus Silber. Und das klaut Pumuckl ihr.
Ja, er mag ja so glitzernde Dinge. Das ist ja einfach die Natur eines Kobolds-Klabautermanns. Ja.
Und die suchen dann diesen Armreif und der Meister Eder fragt ihn auch mehrfach, hast du den Armreif genommen? Und er sagt jedes Mal nein, bis halt Meister Eder den Armreif in seinem Bett findet. Und sie sich dann so streiten, dass er Pumuckl rausschmeißt. Mhm. Der geht dann erstmal zu einem Nachbar, versucht da irgendwie unterzukommen und am Schluss kommt er dann auch wieder in die Wohnung, aber es sagt nie irgendwie, dass es ihm leid tut, dass er das Ding geklaut hat und dass es falsch war. Das sagt er nicht. Das finde ich halt besonders auch bei einer Kinderserie, wo sich ja dann auch Kinder mit diesem Charakter identifizieren müssen. Natürlich kann man sagen, okay, man muss nicht immer die große moralische Keule bei irgendwelchen Serien raushauen. Aber wenn man so ein Thema aufmacht, dann finde ich das schon problematisch, wenn man das dann aber auch nicht dann richtig zu Ende bringt.
Ja, gut, Pumuckl war schon auch immer so ein Trotzkopf, ne?
Ja.
Ja, wie gesagt, er versucht halt immer Ausreden zu finden und sich irgendwie rauszureden. Mhm. Er ist nicht so derjenige, der, wenn er irgendeinen Mist gebaut hat, dann sagt, okay, ich habe da Mist gebaut, ja, tut mir leid oder sowas. Sondern er versucht sich rauszureden, was ich auch nicht so als gutes Beispiel für Kinder finde.
Ja, es ist jetzt die Frage, ob jetzt Kinder tatsächlich so naiv sind, dass sie sich von sowas dann, ja, ich sag
Hallo? Mal. Hallo, mein ganzes soziales Verhalten habe ich durch He-Man gelernt.
Ich dachte durch Alf.
Nee, da sind meine asozialen Seiten rausgekommen, aber das soziale Leben mit den Menschen, das habe ich aus He-Man.
Stimmt,
aus
der bei He-Man gab es ja auch immer am Ende den erhobenen Zeigefinger.
Genau, immer die Moral. Hey. Mag zwar einen vielleicht stören, aber mich als Kind hat das schon geprägt.
Okay. Ja, ja, ich glaube, bei Pumuckl ist halt auch immer so ein bisschen dieses du bist halt ein Kind, du bist halt klein, aber deswegen darfst du halt auch so sein. Also du musst halt nicht perfekt sein, du darfst Radau machen, du darfst deine Fehler machen, du darfst deine Fehler auch durchaus mal nicht einsehen, das ist völlig in Ordnung, weil du bist halt noch klein, das ist okay. Und hier der Erwachsene, der verzeiht dir dann trotzdem immer.
Obwohl ja Pumuckl, glaube ich, über 200 Jahre alt sein müsste.
Ja, natürlich. Das ist halt eine Figur. Aber vielleicht ist es auch so ein bisschen der Ansatz, ne?
Ja, das ist. Du merkst es ja auch, dass der. Jetzt fällt mir der Name vom Meister Eder.
Der Name vom Meister Eder fällt dir nicht ein. Ja. Das ist aber schwierig.
Man merkt ja auch, dass Meister Eder doch schon ein bisschen mit ihm, ja, über. Mir fällt das Wort dafür nicht ein, wenn du mit irgendwas nicht zurechtkommst, weil es einfach zu viel für dich
überfordert,
ist.
Überfordert? So wie du
er ist
gerade
überfordert.
Jetzt.
Ja, ich bin auch überfordert. Mein Hirn schaltet gerade irgendwie ab.
Hey.
Nee, also Meister Eder ist irgendwie, er ist auch mit ihm überfordert mit Pumuckl. Man merkt ja, also wenn Pumuckl irgendwas Schlechtes gemacht hat, er ermahnt ihn dann auch immer wieder und sagt ihm, dass das so nicht gehen kann, aber irgendwelche großen Konsequenzen, außer jetzt bei der Einfolge, wo er ihn mal rausschmeißt, die gibt es eigentlich nicht wirklich.
Ja, das ist vielleicht auch so ein bisschen seine Altersweisheit, ne? Also, er ist ja jetzt schon so ein bisschen genügsamer hier und da. Mal auch ein bisschen cholerisch, aber ansonsten ist ja oft so, dass er dann einfach, ja, er lässt es halt laufen, ist okay. Du,
ja, man muss auch sagen,
was du willst.
Was hat er denn auch für eine Alternative, der arme Mann? Der Typ ist über 60, ist Junggeselle, wohnt alleine. Du siehst ihn eigentlich nur mit anderen Leuten agieren, wenn mal ein Kunde in die Werkstatt kommt und irgendwas haben will oder wenn er mal sporadisch, was wirklich, glaube ich, so alle 20 oder 15 Folgen vorkommt, mal in die Wirtschaft geht, damit den 3-4 anderen Leuten ein Bierchen trinkt, um wieder nach Hause zu gehen. Da muss ich sagen, das ist schon sehr deprimierend.
Ja, er ist natürlich, wenn man das mal jetzt so distanziert betrachtet, mit dem Abstand von einigen Jahren, der ist natürlich schon ein ganz komischer Kauz. Aber das wird ja auch so hier und da thematisiert. Er er spricht ja oft mit sich selbst, brabbelt da irgendwie vor sich hin und so weiter. Die Nachbarn sehen das ja auch so, dass er ein bisschen kauzig ist, ne? Er vergisst ja, glaube ich, oft Namen auch. Er bringt ja Namen durcheinander. Man könnte ja sogar sich überlegen, vielleicht bildet er sich diesen Pumuckl ja komplett einfach nur selbst alles ein, ne?
Oh, das wäre mal ein Twist. Das wäre eine sehr üble, tragische Dramaserie.
Also, dass er halt
alter Mann, einsam, stellt sich so ein Kobold vor, damit er noch ein bisschen Spaß im Leben hat.
Genau.
Und spielt dann seinen Nachbarn die Streiche.
Ja, weißt du, dass der Pumuckl quasi sein inneres Kind ist, das einfach noch mal raus will. Und er, das hat dann so ein bisschen so einen Fight Club-Twist.
Am Schluss jagt er München in die Luft oder was?
Nein, natürlich nicht, klar. Aber das stimmt schon. Die ganze Konstellation ist sehr kauzig, irgendwie so ein bisschen. Wurde aber, glaube ich, dann auch später in den Filmen, ich meine, Pumuckl wurde ja zigmal aufgelegt, läuft ja heute noch weiter, da wurde das Ganze ja auch dann nochmal ein bisschen ausgeweitet. Der Pumuckl, der verlässt ja auch relativ selten die Werkstatt, beziehungsweise er hat ja, glaube ich, so eine kleine Geheimtür, durch die er flüchten kann. Ne?
Er hat im Fenster, gibt es so eine kleine, nochmal so ein kleines Schiebefenster, was er hochschieben kann, aber manchmal geht er auch durch die Tür raus. Ist immer, also der Meister Eder ist nicht immer ganz erfreut, wenn er rausgeht, aber manchmal ist ihm auch einfach egal. Dann sagt er, ach komm, geh doch einfach, mach was du willst, ich habe sowieso keinen Einfluss auf
ja,
dich.
Ja, wenn du Lichter fangen auf der Autobahn, ja, wenn du überfahren wirst, ist mir auch egal. Ja, das stimmt allerdings schon manchmal. Ja, mei. Kann man denn sonst noch irgendwas zu der Beziehung zwischen diesen beiden Figuren? Ich meine, es gibt natürlich noch massenhaft Nebenfiguren, sehr, sehr viele. Das ist wirklich in der Serie, das Who is Who des deutschen, ich sag mal, Volksschauspielertums, deutschen Theaterschauspielertums tritt in dieser Serie auf. Wir haben ja sehr viele Nachbarn, wir haben sehr viele Kunden. Das sind viele Namen von deutschen Dramaturgen, Schriftstellern und so weiter, mit denen ich persönlich nicht wirklich viel was anfangen kann. Hast du da noch irgendeine Figur, die du jetzt, oder noch eine Darstellerin?
Nee, Darsteller? Also es gibt jetzt wirklich Leute, die, viele Leute, die auftauchen, auch bekannte Gesichter, die da für ein, zwei Szenen auftauchen, aber die würde ich jetzt auch nicht unbedingt erwähnen wollen. Was ich aber erwähnen würde wollen aus diesem Zusammenhang ist, dass diese ganzen Leute, die da auftauchen, ja doch sehr urbayerisch sind. Mm. Da sind sehr viele bayerische Darsteller und durch diese Auftritte dieser Gastdarsteller und auch wie diese ganze Serie gestaltet ist, muss man sagen, wird hier ein sehr urbayerisches, ein sehr idyllisches München und Umgebung dargestellt, wie es das eigentlich nicht mehr gibt.
Ja.
Wenn du es dir anschaust, also ist es so, wir hatten es ja schon gesagt, in der Gastwirtschaft oder sowas oder auch zu Hause, es wird immer überall Bier getrunken, zum Mittagessen, zum Abendessen, es wird immer kürzer gezogen. Die Hausfrauen haben immer diese geblümten Oma-Schürzen an, wie man die von früher kennt. Mhm. Die Männer, die tragen irgendwelche diese Latzhosen, Handwerker-Latzhosen, Trachtenhut und sowas. Dann fährt der Meister Eder einmal mit dem Pumuckl in Urlaub. Was ist dann im bayerischen Wald, wo ihn dann der Schosch und noch so ein anderer Junge besuchen, ihn abholen und dann in so ein typisches bayerisches Landhaus, wo er dann wohnt, bringen. Also es wird wirklich so diese typische Münchner und bayerische Idylle da gezeichnet.
Das stimmt, da hast du recht. Das ist so richtig typisch urbayerische, so wie man sich das halt im Touristenprospekt vorstellt. Bayerische, genau. Bayerische Lebenskultur. Ja, da hast du natürlich recht. Für mich kam das auch immer so ein bisschen fremd vor. Also sowieso Bayern, nee, hast schon recht, das war immer alles ein bisschen, hat sich immer gefragt, laufen die da wirklich alle so rum? Aber das ist es ja.
Ja, ich glaube, selbst in den 80ern sah es nicht mehr in Bayern so aus.
Nee, ich habe gerade noch mal kurz geschaut wegen den Schauspielern, also ein paar Namen, die vielleicht ganz interessant sein können. Ilse Neubauer ist ein Name, der vielleicht bekannt ist, Wolfgang Völz. Ist ein Name, der bekannt ist.
Der spielt bei ein, zwei Folgen mit. Helmut Fischer spielt mal mit.
Ja, Helga Feddersen, ganz, ganz bekannt. Hatte doch mit Didi Hallervorden zusammen auch ganz viel gemacht.
Ja, ja.
Ja, also so die ganzen Schauspieler sind dabei. Ist natürlich Georg Thomalla. Das sind Namen, die man einfach gehört hat. Ne?
Ja. Genau. Also ja, das ist halt, war, glaube ich, würde ich sagen, auch so ein kleines Prestigeobjekt für den Bayerischen Rundfunk in den 80er Jahren, als es gezeigt worden ist. War ja recht erfolgreich, wurde halt auch in der ARD gezeigt. Und da wurde dann halt wirklich alles so, was man im bayerischen Fernsehen in anderen Serien hatte, halt auch da mal angekarrt, um da mitzuspielen.
Mm, ja.
Obwohl es ja wirklich immer nur so Gastauftritte halt wirklich für so 2-3 Minuten sind.
Ja, klar, aber es reicht ja. Also ich denke, das war auch einfach ein Ding, wo man gerne mal mitgespielt hat als bayerischer Schauspieler. Vielleicht, wenn es auch gerade um die Ecke war oder so, ist man nicht lange hingefahren, hatte mal ein paar Stunden am Drehort und dann war gut. Ich würde gerne so ein bisschen mal auf die technische Seite gehen, weil wir reden ja hier von einer Zeichentrickfigur. Oh Gott, das haben wir gar nicht anfangs erwähnt, aber ich hoffe, das ist den meisten klar. Also der Pumuckl selbst war ja nicht als Puppe oder, nicht als Puppe oder sonst irgendwie vorhanden, sondern der war gezeichnet. Das heißt, der Meister Eder, beziehungsweise der Schauspieler, hat quasi mit nichts und niemandem gesprochen, also mit der Luft einfach nur.
Ja, die Texte vom Pumuckl wurden dort meistens dann vom Regisseur Ulrich König eingesprochen.
Genau, aus dem Off wurden die gesprochen, aber ansonsten musste quasi Meister Eder so ein bisschen gucken, wo der Pumuckl sich ungefähr befunden hat. Das hat er am Anfang, hat man das wohl noch so mit ein paar Hilfsmitteln gemacht, immer mit so einem Ball so in 20 Zentimetern Höhe oder irgendeinem Fixpunkt, wo er hingucken sollte. Da steht der jetzt, da ist ungefähr das Gesicht vom Pumuckl, wenn du mit ihm sprichst. Er hatte das dann aber später so drauf, dass er solche Hilfsmittel nicht mehr gebraucht hat. Das heißt, er konnte dann da frei mit dem fiktiven, unsichtbaren Kobold sprechen, was ja an sich auch schon wieder irgendwie in sich lustig ist, dass er dann da komplett alleine mit diesem unsichtbaren Klabautermann gespielt hat, ja. Ja, und das Ganze wurde dann, du hast es vorhin schon erwähnt, wurde dann gezeichnet. Der Pumuckl ist in, was hattest du gemeint? War das in?
In Ungarn wurde es dann gezeichnet.
Genau, und das waren teilweise an die 100 Trickzeichner, die da beschäftigt waren. Also das waren halt alles noch keine Computereffekte, kein Greenscreen oder sonst irgendwas, sondern die ganzen Animationsschritte, jeder einzelne, wurden die Umrisse von Pumuckl gezeichnet und dann später wurde das dann farblich ausgefüllt, ne?
Ja, genau.
Also ich hatte das auch irgendwo aufgeschrieben, ich glaube, es war Glasbildmalerei oder Glasbildtechnik nannte sich das. Sebastian, erklär uns doch mal das Technische.
Da hast du mich jetzt auf den falschen Fuß erwischt.
Hust.
Ich habe keine Ahnung.
Ja, also ich denke mal, den Film Falsches Spiel mit Roger Rabbit kennt man ja auch. Das war ja auch so eine Technik. Oder schon ganz früher Mary Poppins, die Verfilmung. War da nicht auch viel Zeichentrick dabei?
Ja, da war auch Mischung aus Zeichentrick und Realfilm.
Genau, also so ist der dann da eingearbeitet worden. Es muss tierischer Aufwand gewesen sein, das für jede Folge zu machen. Auch tierischer Zeitaufwand, Geldaufwand. Ich finde aber, vom Ergebnis her ist es immer noch echt gut zu sehen. Also finde es heute noch das Technische echt, echt klasse. Zumal sie ja auch dann so Sachen gemacht haben wie der Pumuckl, der berührt ja auch Gegenstände in der Werkstatt.
Genau, das ist dann mit Stop-Motion gemacht worden.
Ja, sie haben da alle möglichen Tricks gemacht. Also es wurde ja auch viel mit so unsichtbaren Fäden gearbeitet, wenn der Pumuckl irgendwas ging, durch die Gegend trägt, wenn er irgendwas umwirft. Das muss, jetzt überleg mal, diese unsichtbaren Fäden, das waren ja so Nylonfäden.
Angelschnüre sind das meistens.
Bitte was?
Angelschnüre,
ja, genau sowas. Die reflektieren ja auch im Licht. Das muss doch eine Hölle für den Beleuchter gewesen sein, das immer so zu wählen, den Winkel, dass der Faden nicht gesehen werden kann.
Da bin ich jetzt überfragt. Ich weiß echt nicht, wie, weil ich hatte noch nie gearbeitet mit solchen Fäden, wenn wir mit, also bei Lichtsetzung.
Also ich glaube, hatte das ich jetzt war selber nicht. Wirklich, kann mir vorstellen, dass das technisch immer noch eine wahnsinnige Leistung war. Ansonsten halt, ja, mit Animationsfolien wurde gearbeitet und wurde das dann, das wurde ja dann auf die Filme draufgekratzt, oder? Oder draufgemalt. Wie ist es dann auf den Film gekommen? Oder hat man das dann draufgeklebt? Hat man das dann pro Bild auf die Rolle geklebt?
Das ist jetzt echt vages Halbwissen.
Okay.
Und
ja, dein Halbwissen und mein Achtelwissen.
Ich würde so schätzen, dass du dann wahrscheinlich eher das einmal die Filmrolle hast mit den Realfilmaufnahmen und dann hast du halt nochmal eine Filmrolle mit den Pumuckl-Zeichnungen, die legst du übereinander und filmst das dann halt nochmal ab im Kopierwerk, die einfach übereinander gelegt werden.
Also ich stelle mir das wirklich, wirklich sehr aufwendig vor, gerade das alles so zusammenzumachen.
Ja, das ist halt auch noch die Schnitttechniker der 80er Jahre, wo du halt wirklich noch mit physischem Film dann halt gearbeitet hast.
Ja, es ist ja Handarbeit, wie gesagt, kein Computerding oder sonst irgendwas in der Richtung.
Ja.
Für mich so mit eine der Meisterleistungen von dem ganzen Ding, ne? Ja. Ja.
Aber man muss halt sagen, dass es halt keine neue Technik war. Also das gab's halt, wie gesagt, schon bei Mary Poppins. Und Mary Poppins ist ja, glaube ich, 60er oder Anfang 70er Jahre. Und ich glaube, auch schon vorher ist das irgendwo verwendet worden. Also das ist jetzt nicht so die ganz neue Technik.
Es gibt ja auch Szenen, da läuft er zum Beispiel durch irgendwelche Pfützen und dann bleiben Fußabdrücke und sowas übrig oder Wasser bewegt sich und so weiter. Ich denke mal, die waren da schon sehr, sehr kreativ, was so diese Kleinigkeiten angeht.
Ja, also man kann ja auch mal dazu sagen, dass zum Beispiel die erste Staffel 8,5 Millionen D-Mark gekostet hat in der Produktion.
Was richtig, richtig viel ist. Und du hattest es ja vorhin schon erwähnt, diese Serie hatte eine riesig lange Nachproduktionszeit, ne?
Genau, ja.
Also es wurde ja, wir hatten ja vorhin die Daten so ein bisschen angesprochen. Die Dreharbeiten waren ja relativ schnell fertig. Ich glaube, bei der ersten Staffel war das schon Ende der 70er fertig. Und die ersten Folgen sind dann aber erst von der ersten Staffel 82 ausgestrahlt worden. Ne?
Genau, ja. Das hat dann doch sehr lang gedauert, bis
genau. Es fertig produziert war. Das heißt, es war halt das Nachsynchronisieren und es war dann dieses ganze Zeichnen von dem Pumuckl an sich. Ja. Was ich hier noch auf dem Zettel stehen habe, was ich ganz interessant fand, war, dass dass kein festes Drehbuch existiert hat für die meisten Folgen, sondern dass halt vieles auch am Set improvisiert wurde.
Okay.
Also man schon natürlich ein grobes Drehbuch hatte, aber wenn den Leuten dann was anderes eingefallen ist oder so, dann wurde halt irgendwas anderes genommen. Auch unter dem Hintergedanken natürlich, dass vieles ja eh dann nochmal nachsynchronisiert wurde. Ja. Was haben wir denn noch so auf unserer Liste? So langsam wird meine Zusammenfassung schon ein wenig dünn. Wie sieht's bei dir aus?
Ja, meine ist eigentlich schon so gut wie durch.
Sehr schön, okay. Ja, ich habe noch die Koboldgesetze von Pumuckl, aber die hatten wir ja auch schon so ein bisschen erwähnt. Wenn er eben an menschlichen Dingen hängen bleibt oder festgehalten wird, dann wird er sichtbar und dann bleibt er eben auch bei diesem Menschen. Er muss bei dem bleiben, der ihn einmal gesehen hat. Es ist sowieso die ganze Zeit, dass Pumuckl schon in einigen Folgen immer so ein bisschen gucken muss, dass er halt nicht gesehen wird von den anderen. Ne? Er kann sich, glaube ich, auch selber unsichtbar machen, wie er es gerade braucht.
Das ist immer so die Frage. Also du siehst halt, sobald jemand irgendwie vorbeikommt, wird er von sich aus unsichtbar. Weil es gibt zum Beispiel eine Szene, wo er durch die Stadt läuft und dann Autos von hinten ankommen. Mhm. Und er kann es eigentlich nicht sehen, weil es im Rücken ist und er wird unsichtbar. Also ich glaube, es ist wirklich so, dass er unsichtbar wird, sobald ihn jemand sehen würde, außer der Meister Eder.
Dass das so eine automatische Tarnfunktion von seiner Seite aus ist, ja. Ja, ansonsten habe ich noch gesehen, dass oder gelesen, dass wenn er unsichtbar ist, dann wiegt er nichts.
Okay.
kleiner Funfact am Rande.
Mein Traum.
Ja, genau, gell. Ach, wozu abnehmen? Ich kann einfach unsichtbar werden.
Ja.
Ja, aber ich glaube auch, dass diese Kobold-Gesetze, diese Regeln, die da in der Serie aufgestellt wurden, jetzt nicht unbedingt so bindend waren. Das wurde, glaube ich, auch immer, wie es halt gerade in die Serie gepasst hat, entsprechend verändert, ja. Ansonsten gibt es natürlich diverse Running Gags, die wir schon erwähnt hatten. Er dichtet sehr viel, er singt sehr viel. Das Gesinge ist mir auch so auf die Nerven gegangen. Ganz furchtbar, dieses Gereime, ganz, meine Herren, ja. War alles nicht so meins, ja. Und ansonsten gibt es halt so kleine Running Gags, wie zum Beispiel, dass der Meister Eder ja, glaube ich, immer mit der Küchenlampe und der Lampe in seiner Werkstatt zu kämpfen hat. Es fällt immer der gleiche Holzstoß um und so Sachen. Also da haben sie schon relativ viel eingebaut an immer wiederkehrenden Sachen. Wie ging's denn dann weiter? Die Serie endete ja dann offen.
Genau.
89 lief dann die letzte Folge.
Genau, also
und die Musik.
Nach der Serie dann 1989, die letzte Folge lief am 1. April, ein April-Scherze, gab es dann noch zwei Filme. Also es gab vorher schon einen Film, der war 1982, Meister Eder und sein Pumuckl hieß der. Das war aber eine Zusammenstellung aus den ersten 4 oder 6 Folgen, die dann da einfach zusammengeschnitten worden sind. Dann später gab es nochmal 1994 einen neuen Film, Pumuckl und der blaue Klappauter. Da hat, wie gesagt, das war dann der letzte Film vom Gustl Beyerhammer, da er danach dann verstorben ist. Der ist 1994 rausgekommen, der Film. Machen wir erstmal die Filme fertig. Es gab 2003 dann nochmal einen Film, Pumuckl und sein Zirkusabenteuer. Da ist der Gustl Beyer dann ersetzt worden durch dessen Cousin. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer den gespielt hat.
Also hast du es auch nicht großartig weiterverfolgt dann, das Ganze?
Genau. 1999 ist dann nochmal eine Serie gekommen, wo man auch nochmal versucht hat, so an den alten Erfolg anzuknüpfen. Das waren 13 Folgen, wo dann auch Wolfgang Völz, wie im Film, den blauen Klappauter gesprochen hat. Aber das gab 13 Folgen und das war überhaupt nicht erfolgreich. Das sollte eigentlich sozusagen die dritte Staffel werden. Aber das ist dann, wie gesagt, nach 13 Folgen eingestampft worden.
Also Pumuckl ist trotzdem, sage ich mal, in seinem ganzen Umfang ja schon irgendwo ein ganz, ganz wichtiges Kulturgut hier in Deutschland geworden. Also es gibt ja ein Pumuckl-Museum, es gibt Hörbücher, es gibt ein Musical, es gibt Spielfiguren, es gibt in München den Pumuckl-Brunnen mit dieser ursprünglichen Zeichnung als Figur. Allgemein, das Wort Pumuckl ist, glaube ich, im deutschen Sprachgebrauch auch einfach so ein Ding, was man kennt und was man verwendet, ne?
Ja.
Das ist dann immer so ein kleiner Rothaariger oder Chaot oder sonst irgendwas. Das kann man in vielerlei Hinsicht verwenden, ne?
Genau, und es war jetzt so in den letzten Jahren ein bisschen ruhig, weil es halt Probleme mit den Rechten gab. Die sind nämlich nach 30 Jahren ausgelaufen. Das ist sich jetzt aber geklärt worden. Jetzt gibt es irgendwie so eine Pumuckl GmbH oder sowas, die jetzt wohl dann die Rechte hat. Das hat dann dazu geführt, dass jetzt letztes Jahr, wir haben jetzt schon 2020, also dass 2019 Amazon Prime halt die Folgen rausgebracht hat der ersten beiden Staffeln. Die kann man dort sehen, wenn man Prime-Mitglied ist. Und es wird jetzt eine restaurierte Fassung geben in diesem Jahr, die dann auch nochmal auf dem Bayerischen Rundfunk gezeigt wird.
Also das große Pumuckl-Jahr 2020 steht uns bevor, ja.
Genau, und ich gehe davon aus, dass falls diese Serie Erfolg hat, was ich aber nicht so ganz glaube, dass dann da bestimmt noch was Neues gemacht wird.
Ja, das ist die Frage, ne? Ob das heutzutage noch, ich habe ja leider nicht so, ich hätte mal ein bisschen mehr rumfragen sollen, so die Erfahrung, ob das bei Kindern noch ankommt. Also im Internet gibt es ein paar wirklich sehr schön gemachte Fanseiten, die sich auch mit der Literaturseite noch sehr intensiv beschäftigen, die wirklich eine umfangreiche Datenbank haben über die Darsteller, über die ganze Erschaffung der Serie und so weiter. Da gibt es sehr, sehr viel, was man lesen kann. Aber
ja, das sind aber halt Seiten, die von Leuten gemacht werden, die den nostalgischen Blick auf ihre Jugend haben. Ich glaube, wenn du die Serie heutzutage Kindern zeigen wirst, wird das kein Kind da irgendwie an den Fernseher locken. Die Geschichten sind dazu so klein, so unbedeutend und so trivial. Wenn du dir andere Kinderserien heutzutage anschaust, da knallt, wenn du dir zum Beispiel, okay, ist jetzt vielleicht, ist halt die Frage, welche Kinder jetzt wirklich das Zielpublikum sind, aber schau dir zum Beispiel Serien an wie Phineas und Ferb von Disney Channel oder sowas, wo die große wissenschaftliche Dinge bauen mit großen Knalleffekten und so weiter, wo es dann auch Geheimagenten gibt, Kim Possible und solche Serien. Also für Kinder 6+, würde ich sagen, ist Pumuckl nix. Für Kinder unter 6 Jahren, ja, ob die dann mit diesem anarchistischen Pumuckl zu Rande kommen, ich glaube, die gucken sich dann lieber doch sowas wie Pepper Woods oder so an.
Ja, ich kann's echt nicht einschätzen. Also ich habe tierisch gemischte Gefühle, wenn ich da jetzt so an diese Serie denke. Natürlich, das Ding hat seinen Stellenwert, sagen wir mal, in der deutschen TV-Landschaft. Ist auch einfach etwas, was man kennt. Ich habe es als Kind auch immer gerne, glaube ich, gesehen, aber gefühlt, glaube ich, auch trotzdem mehr aus Mangel an Alternativen, weil irgendwie, wir hatten es ja schon, mich hat vieles genervt. Ich hatte mit diesen Streichen meine Probleme, weil die einfach so ein bisschen sinnbefreit waren. Es war einfach nur
blöd.
Ja, um das Chaos willen.
Genau, das ist, ich schmeiß Leute Schnee auf den Kopf oder ich werf da jetzt versteck den Schlüssel oder sowas. Das sind für mich keine Streiche. Es ist einfach, ja.
Ja.
Also da unterstreichen verstehe ich was. Ich weiß nicht, ob du es kennst, sowas wie bei Burg Schreckenstein, die Hörspiele von den 80ern oder sowas.
Heutzutage auch als Pranks genannt.
Ja, jetzt aber sagen wir so, die heutzutage Pranks, die sind dann schon etwas drüber. Also die sind dann ja schon, gehen ja schon in den schmerzlichen Bereich oder sowas. Ja, ja. Also eher so wirklich so Streiche, die du Leuten spielst, die einfach lustig sind, die jetzt keine Angst einflößen sind, aber vielleicht so einen kleinen Moment auslösen oder sowas. Aber die dann, wenn du es drüber hinwegschaust, sowohl demjenigen, der den Streich gespielt bekommen hat und der den Streich gemacht hat, beide als lustig empfinden.
Ja.
Das, was der Pumuckl macht oder was heutzutage der Pranks sind, da macht es dem Spaß, der den Prank ausführt. Aber der an der Gegenseite ist, der hat ja gar keinen Spaß daran,
ja, genau, sondern der ist einfach nur genervt. Das Opfer, ja. Kann man so sagen, ja. Ich glaube, was mir an der ganzen Pumuckl-Sache als Kind immer gefallen hat und was mir auch heute noch gefällt, sind all diese kleinen Dinge, also die Welt aus dieser kleinen Perspektive. Ich meine, Pumuckl ist ja so 20 Zentimeter groß oder so, die Welt aus dieser kleinen Perspektive zu sehen. Das fand ich immer irgendwie total faszinierend, das alles sich so vorzustellen. Du hast um dich herum diese riesige Werkstatt mit den Holzstapeln, da kannst du auf den Tischen rumklettern und so weiter. Und er hatte halt diesen Mikrokosmos um sich herum. Es gibt ein kleines Bett, den Schaukelstuhl, Schiffsschaukel, herrje, die habe ich ganz vergessen, ja, hast ja vorhin gesagt. Das fand ich toll. Das hat mir als Kind immer tierisch gefallen. Sowas hätte ich auch gerne gehabt. Ja. Aber ansonsten muss nicht mehr sein und ich würde es jetzt auch Kindern nicht unbedingt jetzt gezwungenermaßen zumuten und sagen, hier, schaut euch das mal an, das ist lustig.
Es ist vielleicht ganz nett, um mal halt Kindern auch eine heile Welt zu zeigen, dass es halt nicht immer alles gleich actionlastig sein muss. Aber ich glaube, die meisten Kinder werden davor sitzen und dann einfach gehen und sagen,
ja,
das ist jetzt, kann ich auch was Besseres mit meiner Zeit anfangen, gib mir mein Tablet oder sowas.
Ja, es ist halt auch dieses, wie du gesagt hast, dieses bayerische Setting, ne?
Ja, das ist schon sehr speziell.
Ja, das geht schon eher so in Richtung heimatliches alles.
Und da muss ich auch sagen, ich habe ja sogar selber mal ein Jahr gelebt in München. Ja. Meine Schwester wohnt in München, ist mit einem Münchner verheiratet, der seltsamerweise so ein bisschen mich an den Meister Eder erinnert. Also ist zwar okay, noch nicht grauhaarig, aber hat so ein bisschen die gleiche Gesichtsstruktur und auch so die gleichen Stimmlage. Also da sind schon gewisse Parallelen. Ich hoffe, er hört das jetzt nicht.
Keine Ahnung.
Ich weiß es auch nicht. Aber selbst ich, der also schon mal in München gelebt hat und so weiter, jetzt da auch ab und zu mal hinfährt, um die Schwester zu besuchen, ich sehe dieses München. Und ich habe, also das ist schon 20 Jahre her, dass ich in München das eine Jahr gelebt habe. Da selbst das habe ich damals schon nicht mehr gesehen, dieses München, dieses kleine, heimliche, jeder kennt jeden Nachbarn, jeder redet miteinander. Man hat den Metzger gleich um die Ecke, in einem anderen Laden ist der Schreiner, da gegenüber ist dann die Wirtschaft. Also du musst dich in deinem Mikrokosmos vielleicht mal 50 Meter bewegen und hast alles da. Ja,
alle reden so Dialekt.
Ja, das gab's damals schon nicht mehr, heute wahrscheinlich noch weniger. Ja. Heutzutage hast du eher die Leute, die halt die Wohnung kaufen und weitervermieten, die Hipster, die irgendwie zugezogenen. Wenn du jetzt mal gewisse Stadtteile von München wahrscheinlich ausgrenzt, wo halt wirklich noch die Alteingesessenen wohnen.
Ja, klar. Wie gesagt, eher so, wie man sich München in einem Urlaubsflyer, der irgendwo rumliegt, vorstellt in den ja, späten 70ern, Anfang 80ern. Ja gut, Mai. Ich habe von meiner Seite aus her ansonsten tatsächlich nichts. Sind wir mit Pumuckl irgendwo schon durch, ne?
Ja, das Fazit hatten wir jetzt ja auch mit inbegriffen. Ja, sind wir heute mal recht schnell durch.
Mensch, Sebastian, hätte ich ja nicht gedacht. Aber finde ich ganz gut. Ist auch mal ganz entspannt.
Ja, liegt halt auch wirklich daran, dass wir hier mal eine Serie haben, wo es auch wirklich nur zwei Hauptdarsteller gibt. Ja. Und halt kein ganzes Ensemble wie bei den anderen Serien, die wir hatten.
Ja, und eine Kinderserie. Und ich warte ja noch immer, Sebastian, ich warte ja noch immer auf die Kontroverse. Jetzt sind wir ja schon wieder beide so ungefähr gleicher Meinung, was diese Serie angeht. Ich warte noch auf die große Kontroverse, wo wir mal komplett unterschiedlicher Meinung sind.
Ich könnte dir da ein paar Serien nennen, aber ich glaube, die wollen wir jetzt noch nicht so früh raushauen.
Ja, klar. Dein Friends, ne? Machen wir irgendwann mal.
Ja, daran hatte ich jetzt gar nicht gedacht, wie so. du findest Friends nicht gut.
Ich habe nichts gesagt.
Okay.
Aha. Freundschaft beendet.
Weil ich hatte jetzt eher sowas an Buffy oder sowas gedacht.
Können wir auch nehmen. Da habe ich bestimmt auch einiges, was ich da abfeuern könnte. Oh wei. Sau. Ja, jetzt endet das im Streit am Ende. Ach, wie blöd. Na gut.
Ja, nee, sonst sind wir immer sehr harmonisch. Verlassen uns Arm in Arm.
Ja, wahrscheinlich zu harmonisch, zu langweilig für den geneigten Zuhörer hier. Nee, liebe Freunde, das war's. Endlich mal wieder eine Folge im Kasten. Die nächste wird hoffentlich auch nicht mehr lange auf sich warten lassen und mal sehen, was wir dann zu besprechen haben.
Eine kleine Sache hätte ich noch zum Abschluss in persönlicher Sache, und zwar, vielleicht haben es einige gesehen, unsere neue Webseite ist online seit dem Dezember, die ich jetzt etwas umgestaltet habe. Und zwar gibt es da jetzt auch die Möglichkeit, dass ihr explizit bei jeder Folge einen Kommentar hinterlassen könnt. Bei der alten Seite war es ja so, da gab es einen Kommentarbereich, wo man halt allgemein seine Kommentare hinterlassen konnte. Auf der neuen Seite kann man jetzt jede einzelne Folge anwählen, kann sie auch dort hören, wenn man sie sich nicht runterladen will, kann man sie auch direkt auf der Internetseite sich anhören und kann dann auch dort direkt seinen Kommentar hinterlassen, worüber wir uns auch sehr freuen würden.
Ja, das ist ein sehr guter Hinweis. Die neue Webseite hat der Sebastian zusammengeklickert. Ich hatte ja davor nur eine kleine Sache mal schnell mit dem Baukasten gemacht. Das ist schon auch sehr sinnvoll, dass man eben unter den Folgen kommentieren kann. Das liegt jetzt natürlich alles ein bisschen brach, weil neue Webseite und dann gab es keine neue Folge und so weiter. Das haben wir aber jetzt alles. Vielleicht pflegen wir auch noch mal von der alten Webseite die Kommentare bei den jeweiligen Folgen ein oder so, dass da ein bisschen was zum Nachlesen ist. Und ansonsten freuen wir uns natürlich wie immer über entsprechende Bewertungen bei den jeweiligen Portalen, wo ihr euch das Ganze anhört. iTunes, Spotify, Deezer und wo wir sonst noch sind. Sämtliche Podcatcher eigentlich. Und dann schauen wir doch einfach mal, was das neue Jahr so bringt. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao. Ja,
hoffentlich ein bisschen schneller. Genau, bis zum nächsten Mal. Euch noch eine schöne Woche. Ciao.